Ton ab.
Ja, ihr ja. Wir machen weiter im nächsten Tagesordnungspunkt und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag von Wolfgang, die Zukunft der Energiegewinnung, freie Energie.
Genau, danke schön. Ja, ich habe den Vortrag so in drei Hauptgruppen gegliedert. Der erste Teil geht darum, was so im Moment in der technischen Entwicklung und in den Köpfen derer, die uns mit Energie versorgen wollen, rumschwirrt. Im zweiten Teil werde ich mich dann ein wenig auf die freie Energie beziehen. Und im dritten Teil werde ich dann eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir die Energieversorgung kurz- und mittelfristig für uns technisch realisieren könnten. Ja, fangen wir an mit dem, was so im Moment in den Köpfen rumschwirrt an Fantasien. Das klingt teilweise sehr abenteuerlich, was da abgeht. Und zwar Atomenergie ist ja so ein Punkt, wo wir alle so etwas zurückzucken. Kernenergie, wissen wir, Atomkraftwerke werden abgeschaltet, nach und nach. Auch im Ausland, obwohl das viele jetzt schon wieder überwiegen, wie zum Beispiel in Frankreich und in einigen anderen Ländern, die wollen weitere Atomkraftwerke bauen und in Betrieb nehmen. Aber die Bevölkerung beginnt dort auch immer mehr Aufwand zu machen. Es gibt aber seit 60, 70 Jahren Entwicklung und Forschung im Bereich der Atomenergieversorgung, die sich nicht mit der Kernspaltung, sondern mit der Kernfusion auseinandersetzen. Der Riesenunterschied ist, im Moment werden Atomkerne zertrümmert und aus den beiden Teilen, die dann übrig bleiben, entsteht ein Massendefekt, also sprich, die beiden Teile sind nachher kleiner als das, was vorher da war und diese Differenz wird im Moment als Energie genutzt. Problem dabei ist, erstens ist es hochgradig radioaktiv, zweitens entsteht eine Unmenge an Abfall, den wir für die nächsten paar 10.000 Jahre nicht kontrollieren können. Ich sage da nur Endlagerproblematik. So, und der zweite gefährliche Punkt an der Sache, ich sage das ganz bewusst gefährlich, das ist ein Prozess, den man ganz, ganz schwer nur kontrollieren kann. Das heißt, bei einer Kernfusion wird durch eine bestimmte Sorte von Strahlung, nämlich Neutronen, eine Zertrümmerung eingeleitet. Das Fatale dabei ist, bei der Zertrümmerung entstehen neue Neutronen und die zerstören wiederum Kerne. Das heißt also, wir haben nämlich eine Kettenreaktion, die natürlich abläuft. Im Atomkraftwerk wird das Ganze durch sogenannte Moderatoren, das sind ganz bestimmte Barium- und Graphitstäbe, gebremst. Bremst man es nicht, hat man nicht den Atombombeneffekt. So, im Atomkraftwerk, wenn dort was schief geht, so wie jetzt in Fukushima, dass eine Kühlung ausfällt oder dergleichen, kommt es nicht zur Atombombenexplosion. Erstens, weil das Plutonium und das Uran nicht genug angereichert ist. Und zweitens, weil diese Steuerelemente in den Topf, sage ich jetzt mal, mit hineinfallen, das Ganze langsam abläuft. Aber der Kernzerfallsprozess geht trotzdem weiter. Und das ist zum Beispiel meiner Auffassung nach eine große Lüge in Fukushima. Die sagen ja, das Problem sei gelöst. Völliger Quatsch, weil der Zerfallsprozess geht weiter. Die Masse hat eine Temperatur von zwischen 800 bis 2000 Grad und die wird die nächsten paar hundert, paar tausend Jahre anhalten. Also, ich glaube, mir brauche ich dazu nicht sagen. Die Alternative dazu, und das ist das, was ich sagte, wo schon seit Ewigkeiten dran geforscht wird, also zu meiner Jugendzeit hieß es, wir brauchen noch 40 Jahre, dann sind wir fertig. Heute heißt es, wir brauchen noch 40 Jahre, dann sind wir fertig. Ist die Kernverschmelzung, die Fusion. Und das ist der Prozess, der auf der Sonne abläuft. Man nimmt dort zwei leichte Atomteile, nimmt eine große Menge Energie und verschmilzt sie zu einem größeren Kern. Und dieser größere Kern hat auch wiederum weniger Masse als die beiden kleinen. Und diese Massendifferenz wird dann wieder als Energie genutzt. Und mit diesem Prozess läuft die Sonne schon seit ein paar Milliarden Jahren und wird auch noch ein paar Milliarden Jahre laufen. Man versucht, diesen Prozess hier auf der Erde nachzubauen. Und man hat das auch mittlerweile schon erfolgreich getan. Man hat Energie aus der Kernfusion erzeugt für mehrere Sekunden. Klingt nicht berauschend, aber es war ein Durchbruch, der gewaltig ist. Es tat sich dabei ein Problem auf. Die Energie ist so gewaltig, die dabei entsteht, dass die Anlagen, in denen dieser ganze Prozess abläuft, einen Alterungsprozess durchmachen, der im Moment noch nicht kontrollierbar ist. Normalerweise hält so ein Magnetsystem materialmäßig gesehen mehrere hundert bis tausend Jahre. Beim Kernfusionsprozess hält so eine Anlage mehrere Sekunden. Also die Energie, die dabei entsteht, ist so gewaltig, dass die Kupferdrähte und die Stahlmantel, die das Ganze zusammenhalten, um mehrere tausend Jahre schlagartig altern. Das liegt aber an den Materialien, die man zu dieser Fusion verwendet. Und zwar nimmt man dort sogenanntes überschweres Wasser, Deuterium und Tritium, und die beiden werden in einer Magnetblase unwahrscheinlich zusammengequetscht. Wir sprechen dort von Nanometern, und dabei entsteht eine gewaltige Hitze. Man braucht nämlich 10 Millionen bis 50 Millionen Grad. Und dann setzt dieser Kernfusionsprozess ein. Und das hat man jetzt schon mal erreicht. Wie gesagt, es entsteht aber eine Unmenge an Energie, lässt das Ganze altern. Und dann hat man nach Alternativen gesucht, wie man das Ganze lösen kann, um so eine Anlage mehrere 10 oder 100 Jahre laufen zu lassen. Und man hat etwas absolut Verrücktes gefunden. Auf dem Mond gibt es ein Material, was den gleichen Effekt auslöst wie Deuterium und Tritium, nennt sich Helium-3. So, Mond, Material holen. Es gibt tatsächlich schon Forschungen, die sind abgeschlossen, auf den Mond Abbauanlagen zu bauen. Wie gesagt, die Entwicklungen sind fertig, die liegen in der Schublade. Die Amerikaner und die Europäer und auch die Japaner haben zusammen Abbausysteme entwickelt, Robotersysteme, die wir auf den Mond schicken wollen und dort dieses Helium-3 abbauen sollen. Und dann wird das hochkomprimiert, vergast und dann soll es per Sonde wieder zur Erde zurückgeschickt werden. Man braucht von diesem Helium-3 zum Beispiel nur 1 Kilogramm, um eine Großstadt mit 1 Million Einwohnern ein Jahr lang mit Energie zu versorgen. Also das sind Zahlen, die sind schon beeindruckend. Die ersten Testanlagen damit laufen, es gibt Helium-3 auf dieser Erde auch, auf unserer, aber in so geringen Mengen, dass man fast 5 Jahre brauchte, um genügend Helium-3 zusammenzubekommen, um einen Testlauf zu machen. Auf dem Mond gibt es dieses Zeug in rauen Mengen, weil das stammt direkt von der Sonne. Das wird mit dem Sonnenwind auf dem Mond abgelagert. Und das geschah schon seit mehreren Milliarden Jahren. Und vermutlich wird 2015, 2018 die erste Expedition zum Mond losgehen, um dort eine Probe einzusammeln. Und wenn die das hinbekommen und das dann im Testlauf wirklich nachweisen können, geht man im Moment davon aus, dass man einen Kernfusionsreaktor für mehrere Jahre mit einer Ladung betreiben kann. Der große Vorteil von Kernfusion, ich betone das ganz besonders, weil Kernreaktionen ja immer so einen negativen Touch haben. Wissen wir ja warum. Kernfusion hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber der Kernspaltung. Kernfusion muss aufrechterhalten werden. Der Fusionsprozess läuft nicht von sich selbst heraus weiter. Das heißt, ich muss von außen extreme Mengen Energie zuführen, damit dieser Prozess stattfinden kann. Das heißt, wenn diese Energie wegfällt, sprich durch ein Unglück oder weil ich ihn abschalte, erlischt dieser Fusionsprozess schlagartig. Die Anlage wird danach wahrscheinlich auch zerstört sein, wenn man sich vorstellt, dass eine Masse von wenigen Kilogramm, die mit mehreren zig Millionen Grad da drin eingefangen ist, schlagartig frei wird, wird es zwar eine Explosion geben, eine Verdampfung, die aber erstens örtlich extrem begrenzt ist und zweitens danach auch durch ist. Es geht nicht weiter. Bei der Kernspaltung haben wir das Problem, dieser Prozess ist über Jahrhunderte, Jahrtausende von sich selbst heraus weiter am Laufen. Das wäre also in der Hinsicht schon mal ein wahnsinniger Fortschritt. Und aus der Kernfusion gibt es einen zweiten riesigen Vorteil. Die Betriebsstoffe, also sprich der Brennstoff, der dafür notwendig ist, den gibt es in unglaublich großen Mengen. Für Kernreaktoren brauchen wir hoch angereichertes Uran, was nach den derzeitigen Schätzungen in 25, 30, 40 Jahren, je nachdem wie viele Atomreaktoren noch jetzt dazukommen, auch verbraucht sein wird. Weil man muss sich überlegen, Materie ist ja vor Urzeiten entstanden. Und hochkomplexe Atome, wie zum Beispiel eben Uran, Plutonium, das sind ja die schwersten, mit die schwersten Elemente, die es gibt, gibt es extrem selten in unserem Universum. Weil bis Plutonium entsteht, müssen viele zigtausende Sonnen gestorben sein. Weil in der Sonne werden diese schweren Elemente geboren. Weil die Sonne verschmilzt Wasserstoff, entwickelt Helium, im zweiten Prozess wird Helium zu Sauerstoff, Kohlenstoff und so weiter verbrannt. Und bei den extrem wenigen großen Gasriesen, das sind Sonnen, die sind 100-mal so groß wie unsere eigene Sonne, dort entstehen die ganz schweren Elemente. Also sprich, extrem selten. Und den Vorrat auf dieser Erde, den haben wir fast verbraucht. So sprich, also auch die Atomspaltung hat von daher auf lange Sicht gar keine Chance mehr. Aber das Erbe, was uns hinterlässt, werden wir noch für die nächsten paar hunderttausende Jahre fortschreiben. Weil die Zerfallsprozesse, also sprich der Abfall, hat eine Halbwertszeit zwischen mehreren tausend und ein Plutoniumspiegel ist 93.000 Jahre. Das heißt, aus einem Kilogramm Plutonium sind nach 93.000 Jahren ein halbes Kilogramm geworden. Und wenn man sich überlegt, Plutonium ist nicht nur ein hochgradig gefährlicher strahlender Stoff, sondern es ist eines der giftigsten Gifte, die es auf dieser Welt gibt. So als kleines Beispiel, Plutonium zerrieben zu einem ganz, ganz feinen Pulver, ein Teelöffel über New York abgestreut, bei gleichmäßiger Verteilung ist New York innerhalb weniger Stunden ausgestorben. So giftig ist das Zeug. Diese ganzen Nachteile fallen bei der Kernfusion weg. Kernfusion hat dabei auch noch den Vorteil, dass es gewaltige Mengen aus relativ kleinen Anlagen erzeugen kann. Einfach mal so in dem Bereich. Also die Überlegungen, die dort angestellt werden, klingen im ersten Moment, wenn man sich überlegt, die wollen auf den Mond, um den Brennstoff zu holen, hanebüchen. Aber wie gesagt, die Entwicklungen dafür sind abgeschlossen. Die Versuche hat man in Wüsten durchgeführt, es funktioniert. Also sprich, so in ein paar Jahren werden wir unser blaues Wunder erleben, was da noch abgeht. Die große Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass es ein Projekt, was in der Forschung, in der Entwicklung bis die ersten betriebsbereiten Anlagen stehen und bis der Brennstoff hier auf der Erde gesammelt ist, Unmengen an Geld verschlingen wird. Und es gibt leider nur ganz, ganz wenige Unternehmen, weil es sind noch nicht mal Staaten, die dahinter stecken, sondern Privatunternehmen, die in der Lage sind, diese Summen aufzubringen. Und die werden natürlich dann auch einen Gewinn daraus machen wollen. Und das ist ein Punkt, wo wir gerade als Violette auch darauf achten sollten, dass sich das Ganze nicht noch verschärft, wie wir es jetzt haben. Wir sind ja abhängig von den großen Energiekonzernen. Wir haben relativ wenig Möglichkeiten, uns dagegen zu entscheiden, weil sonst fließt kein Strom mehr aus der Steckdose. Und unser derzeitiges Leben ist nun mal in der Form, wie wir es kennen, von Energie absolut abhängig. Kann man gar nicht anders sagen. So. Es besteht also eine große Gefahr, dass dort eine noch viel extremere Abhängigkeit entsteht, weil es werden wenige Großanlagen benötigt werden, die weltweit verteilt sein werden. Man hat Rechnung angestellt, dass man weltweit wahrscheinlich im großen Stil 20 bis 30 Anlagen brauchen wird. Die werden vor den Küsten stationiert werden, weil man riesige Mengen Kühlwasser braucht. So, aber das heißt, es sind 20 bis 30, die wahrscheinlich nur 3 bis 4 Unternehmen gehören werden. Das sollte man ein Auge drauf halten. Ja, das ist so, ich sag mal, das, was im Moment in dem Bereich so in der Schwebe ist, wo ich persönlich aber sicher bin, dass es kommen wird, weil sonst wird man solche Anstrengungen nicht unternehmen. Und ja, damit möchte ich eigentlich diesen Bereich der Atomenergie abschließen und komme zu dem, was uns im alltäglichen Leben begegnet. Das sind zum einen die Windkrafträder und zum anderen die Solarzellen. Dort hat sich nämlich in der letzten Zeit auch gewaltig viel getan.